Garbs Mutter Jenny Fields wurde 1942 in Boston festgenommen, weil sie einen Mann in einem Kino verletzt hatte. Es war kurz nachdem die Japaner Pearl Harbor bombardiert hatten und die Leute waren tolerant gegen Soldaten, weil plötzlich jeder Soldat war. Aber Jenny Fields blieb fest in ihrer Intoleranz gegen das Benehmen von Männern im Allgemeinen und Soldaten im Besonderen. In dem bewussten Kino hatte sie dreimal weiterrücken müssen, aber jedes Mal war der Soldat näher an sie herangerückt, bis sie an der modrig riechenden Wand saß, wo irgendeine alberne Säule ihr fast die ganze Sicht auf die Wochenschau versperrte. Da beschloss sie, nun nicht mehr aufzustehen und weiterzurücken. Der Soldat jedoch rückte abermals weiter und setzte sich neben sie.
Der Schauspieler und Hörbuchsprecher Rufus Beck mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Roman Garb und wie er die Welt sah, der den amerikanischen Bestsellerautor John Irving damals berühmt gemacht hat. Die Hörfassung hat Rufus Beck vor ziemlich genau 20 Jahren eingesprochen. Live wird er aus dem Roman am kommenden Montag bei den Literaturtagen in Albstadt im Zollernalbkreis lesen. Hallo, Herr Beck.
Hallo, ich grüße Sie.
Garb und wie er die Welt sah, ist ja einer von vielen John Irving-Romanen, die Sie eingesprochen haben. Was ist das für Sie Faszinierende an seinen Texten?
Das Besondere bei Irving ist, dass es um Literatur, um Familie, er ist ein richtiger Familienmensch, und um Sex geht in allen möglichen Spielformen. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass da eine Frau ist, die ein Kind haben möchte, aber sie möchte keinen Mann dazu. Heute passiert das ja ganz oft, dass lesbische Beziehungen ein Kind haben und dass Frauen ein Kind von einer anderen Frau austragen lassen. Alles das kommt in diesem Buch auch vor. Und es ist wie eine russische Puppe, Matuschka, in einer Puppe, weil es geht ja um Literatur. Und dann kommen dort auch Erzählungen vor, es kommen Bücher vor, die der Garb geschrieben hat, Geschichten, die er seinen Kindern erzählt. Und ich werde in Albstadt eine Geschichte auch vortragen, die besonders als Hörbuch wahnsinnig spannend ist, weil sie im Buch eigentlich so ein bisschen untergeht. Eine Hundegeschichte, die er seinem Kind erzählt mit einem moralischen Impetus. Ich liebe den John Irving sehr. Ich habe ihn auch 2002 anlässlich seines 60. Geburtstags getroffen und ein Interview geführt. Also das ist ein Autor, der mich immer schon begleitet hat.
Sie haben ja sehr, sehr viele Bücher interpretiert, aber den meisten präsent sind Sie natürlich als der Mann, der Harry Potter uns allen vorgelesen hat. Das waren insgesamt 124 CDs. Sie haben viele Gold- und Platinplatten dafür bekommen, sind als Sprecher damit berühmt geworden. Wie war das eigentlich? Weil Sie haben ja unser Kopfkino absolut befeuert, haben alle Figuren so wunderbar interpretiert. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, dass Sie in die unterschiedlichsten Rollen reingeschlüpft sind?
Ich habe mich eigentlich fast gar nicht vorbereitet. Als der erste Band mir angetragen wurde, soweit ich mich zu erinnern vermag, war die Bedingung, ihr lasst mir freie Hand. Ich möchte Spaß haben. Das gefällt mir sehr gut, das Buch. Da wusste ich ja noch nicht, dass noch 6 weitere Bücher kommen werden. Mhm. Das hat man mir nicht gesagt. Aber ich fand das Buch, als ich das gelesen habe, fand ich das äußerst witzig. Wunderbare Dramaturgie und die Konfrontation der magischen Welt mit der Realität, mit unserer heutigen Welt, ist unglaublich geschickt von ihr gemacht, weil es spielt nicht in einem fernen Mittelalter, sondern die Zauberer sind unter uns, wir bemerken sie nur nicht. Und wenn wir sie bemerken, gibt es eine Erinnerungslöschung. Und das ist dramaturgisch sehr geschickt und auch wahnsinnig witzig. Und damals habe ich das für mich so gelesen und ich bin dann ins Studio rein. Also früher habe ich dann noch irgendwie Figuren farblich markiert, damit ich das mit einem Auge sehe. Ach, blau, jetzt kommen die Dursleys. Ach, rot, das ist der Harry. Gelb ist vielleicht der Hagrid. Aber im Grunde genommen habe ich das gemacht. Ich komme ja ursprünglich von der Musik wie im Jazz. Man hat ein paar Harmonien und man weiß ungefähr, wo die Geschichte ist und dann fängt man an zu improvisieren. Dass daraus dann auf einmal viel mehr wurde und ich ja diese Geschichten und Figuren wiederholen musste im darauffolgenden Jahr, das habe ich nicht geahnt. Aber interessant ist, ich glaube, besondere Erfolge entstehen immer aus dem Moment, nicht weil sie geplant sind. Mhm. Genauso war es mit dem bewegten Mann. Der bewegte Mann hat ganz wenig gekostet. Keiner hat damit gerechnet, dass das mal einer der größten Filmerfolge in Deutschland werden wollte. Wir alle hatten Spaß.
Da waren man sie die Wahl traut, ne?
Genau, ja, ja. Sind wir alle ganz locker rangegangen. Hat man auch nicht geplant. Aber das Momentum war, lass uns Spaß haben. Lass uns was machen. Das ist eine tolle Idee. Und dass in dem Moment der Zeitgeist genau auf die Problematik da stieß und dass das ein großes Publikum interessiert hat, war toll, aber dass es nach 30 Jahren immer noch die Leute gerne anschauen, das finde ich eben wie bei Harry Potter auch, da hat man irgendetwas getroffen, was über die momentane Zeit hinausgeht. Also irgendwie ein Grundthema. Und da ist der bewegte Mann zeitlos und Harry Potter letztendlich auch zeitlos. Aber ich habe da nichts vorbereitet. Ich habe drauf losgelegt.
Und gespielt. Ja. Sie sind ja auch mit der Harry Potter-Erfinderin Joan K. Rowling auf Lesereise gewesen. Wie haben Sie die Autorin erlebt? Und hat sie Ihnen reingeredet, wie Sie das Ganze interpretieren sollen? Oder konnten Sie lesen, wie Sie wollen?
Ursprünglich sollte ich was lesen, dann sollte sie was lesen, dann sollte ich was lesen, dann sie. Und das habe ich gesagt, das geht so nicht. Und dann wollte ich mit ihr telefonieren, aber ich habe sie irgendwie nicht an die Strippe bekommen. Und dann habe ich aus einer englischen und einer deutschen Fassung eine gemeinsame Fassung gemacht. Und das wir gleichzeitig lesen, wie ein Hörspiel. Und dann hat sie Harry gelesen und die Tante Petunia auf Englisch. Und ich habe die Rest der Figuren gemacht. Ich habe also eine Spielfassung erstellt, ohne sie zu fragen. Aber ich habe ihr damals gesagt, dass auch wenn sie Englisch dann spricht, die Kinder werden es verstehen im Zusammenhang. Aber wir können nicht Englisch, Deutsch, das geht nicht, weil da sitzen auch sehr viele Kinder unten, die der Sprache nicht mächtig sind. Und ich glaube, sie war irritiert, dass ich da so eine Strichfassung vorgelegt habe. Aber ich war so davon überzeugt, dass das genau richtig ist, so ein bisschen wahnsinnig. Und dann haben wir das gemacht und da hat sie gemeint, oh, das ist total witzig. Und wir haben das dann immer weiter verfeinert und wir sind dann so als Team aufgetreten. Und im Grunde genommen war das eine deutsch-englische Lesung.
Was ist für Sie denn der wesentliche Unterschied zwischen Hörbuchaufnahmen und Ihrer Arbeit beim Theater oder beim Film und Fernsehen?
Man kann Hochsprung auch schlecht mit Marathon vergleichen. Das sind vollkommen verschiedene Disziplinen. Im Theater spiele ich auf einer Bühne. Und da spielt man anders, ungeschnitten, muss in einem Raum vor einem Publikum sich bewegen, mit seiner Naturstimme umgehen. Im Film wird alles geschnitten. Film ist artifiziell. Es sind kleine Momente. Film wird editiert. Sie haben viel weniger Kontrolle als Schauspieler. Und beim Hörbuch ist nur meine Stimme. Ich kann ja da rumzappeln, wie ich will. Ich muss es akustisch schaffen, dass ein Kopfkino entsteht.
Aber die Herausforderung ist eigentlich die gleiche, oder?
Die Herausforderung wäre, Erfolg zu haben. Und Erfolg bedeutet, dass es denen gefällt, für die man es gemacht hat. Das ist die Herausforderung. Weil ich bin ja Schauspieler oder Künstler, ich möchte ja jeweils erreichen. Ich mache es ja nicht nur für mich. Ich mache es für mich und für andere. Also es muss mir in erster Linie gefallen, damit ich strahlen kann oder damit ich eine Kraft habe oder einen künstlerischen Ausdruck bekomme. Aber letztendlich mache ich es für ein Publikum. Das ist zielgerichtet. Ein Maler, der malt, will sich doch das Bild nicht selber in sein Zimmer aufhängen, in seinem Atelier, sondern er will, dass es gesehen wird und dass es eine Resonanz gibt. Das ist das, was auf jeden Fall in der darstellenden Kunst gleich ist. Dass man gehört, gesehen und eventuell geschätzt wird oder dass man etwas bewegt.
Sie hatten ja schon in ganz jungen Jahren feste Engagements an Theatern in Saarbrücken und Tübingen zum Beispiel, dann später auch in größeren Städten. Wollten Sie schon immer unbedingt Schauspieler werden, auf die Bühne gehen?
Naja, ich habe ursprünglich mal etwas anderes studiert, aber ich denke, großes Wort, wenn es so ein Karma gibt oder sagen wir mal Schicksal, dass ich zum Theater und zum Film gekommen bin, ist so eine wundersame Geschichte, weil immer Menschen in mir etwas gesehen haben, was ich selber in mir nicht vermutet habe. Auch beim Theater war es so. Ich bin jetzt nicht in einer Theaterfamilie aufgewachsen. Das war jetzt kein Bildungsbürgertum, sondern ich habe zum ersten Mal mit 16 ein Theaterstück gesehen. Das ist relativ spät, finde ich. Mhm. Aber ich glaube, das Schicksal hat was für mich oder das Universum, großes Wort, gefunden. Es hätte keinen anderen Beruf geben können. Es musste etwas mit darstellender Kunst zu tun haben. Das, was ich jetzt mache, das ist ja mein Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, Akademiker zu sein oder Dozent oder Wissenschaftler oder Journalist, sondern ich muss das tun, was ich tue und habe da keine Alternative, was dann wieder in den letzten Jahren schwierig war mit der Pandemie, weil es war eigentlich ein Berufsverbot. Mir wurde die Möglichkeit genommen zu arbeiten, weil man konnte nicht auf der Bühne sein. Und die darstellenden Künstler und viele Musiker, denen wurde eine Existenzgrundlage genommen. Und da hat die Politik einen da sehr alleine gelassen. Das war schwierig.
Sie sind ja unglaublich vielseitig in Ihrer darstellenden Kunst. Sie haben mal selber gesagt, Sie sind ein Zehnkämpfer der darstellenden Kunst. Nicht nur Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher, auch Autor und Regisseur. Zum Beispiel mit den sehr erfolgreichen Tabaluga-Musicals. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das will ich unbedingt noch machen? Sei es eine ganz bestimmte Rolle, eine ganz bestimmte Fernseh- oder Kinorolle oder ein ganz bestimmtes Buch, das Sie einlesen wollen? Oder vielleicht wieder Musik?
Eigentlich kamen die Dinge immer auf mich zu, ohne dass ich wusste, dass ich etwas kann. Also mit der Regie, damals mit Peter Maffay, der warum auch immer mich da fragte, ob ich das inszenieren könnte. Aber ich hatte ja noch nie so was Großes gemacht. In meinem Leben haben Menschen immer etwas in mir gesehen, was in mir offensichtlich schlummerte. Und diesen Menschen auch mit der Stimme, mit Hörbuch. Ich wusste nicht, dass ich anscheinend eine Begabung habe oder ein Talent, nennen wir es mal so. Das haben auch einige Menschen sehr gefördert. Oder dass ich Schauspieler werden kann. Meine damalige Freundin in Heidelberg hat gesagt, du musst Schauspieler werden. Ich? Wieso das denn? Ich studiere doch Islamwissenschaften. Also ich weiß nicht, jetzt vielleicht müsste ich mir mal so Gedanken machen, was könnte auf der Bucketlist noch stehen. Beruflich habe ich mir da immer weniger Gedanken gemacht, weil ich dachte, es wird schon irgendwas auf mich zukommen und ich reite dann diese Welle ab. Im Privaten habe ich mir immer ein paar Dinge vorgenommen, die ich lernen wollte, sei es irgendwie Segeln, sei es Fliegen, Gleitschirm oder Wildwasserkajak, also eher so extremere Dinge.
Und das haben Sie alles gemacht?
Ja, das mache ich auch. Ich fliege ja auch regelmäßig mit meinem Gleitschirm oder mache Hike and Fly, gehe die Berge hoch, fliege runter. Ich segel auch immer im Atlantik, im Mittelmeer, wo auch immer. Und Wildwasserkajak ist vielleicht die gefährlichste Sportart, weil eventuell zu kentern, stecken zu bleiben an Blöcken und so weiter, ist sehr gefährlich. Das habe ich jetzt auch ein bisschen eingeschränkt, weil das spielt man auch mit einem gewissen Risiko. Muss ja nicht immer so sein. Mhm. Aber die anderen Sachen sind auch schon relativ riskant. Ich bin jetzt kein Adrenalin-Junkie, aber so ein bisschen Herausforderung brauche ich schon.
Unsere prominenten Gäste haben immer am Ende einen Musikwunsch frei. Was wünschen Sie sich denn und warum?
Habe ich vor ein paar Monaten entdeckt, Tom Misch, Losing My Way. Das ist eine ziemlich coole Musik, die er gemacht hat. Der arbeitet sehr mit Loops. Loops, also ich spiele einen Rhythmus ein, dann spiele ich den Bass natürlich dazu ein. Und mit diesen Loops spielt er. Da ist auch ein Multiinstrumentalist dabei. Kann man auch auf YouTube sehen. Und das ist eine Nummer, zu der ich auch wahnsinnig gerne jogge, weil am Anfang gibt es so einen Rhythmus, den er herstellt mit seinem Atemgeräusch und mit dem Mund. Und das ist der Loop, den er quasi aufnimmt. So ungefähr, so mache ich jetzt mal vor, es ist ein bisschen anders. Und dann macht er so ein, zwei Takte und darüber improvisiert er dann und dann singt er und dann kommt noch andere Instrumente dazu. Ist einfach eine geile Nummer.
Der Schauspieler und Hörbuchsprecher Rufus Beck in SWR 2 am Samstagnachmittag. Kommenden Montag liest er bei den Literaturtagen in der Altstadt im Zollernalbkreis aus John Irvings Gab und wie er die Welt sah. Die Hörbuchfassung mit Rufus Beck ist bei Random House Audio erschienen und morgen schon liest er bei der Eröffnungsgala der Literaturtage Mark Twain. Insgesamt bieten die Literaturtage 41 Veranstaltungen in 18 Tagen. Vielen Dank, Rufus Beck, und alles Gute.
Ja, vielen Dank.